Bin deshalb davon überzeugt, dass die beiden die richtigen Leute für den hallischen FC sind, weil sie auf die nächste Chance nach Bochum gewartet haben, Geduld bewiesen haben, bis das nächste richtige Angebot kommt. Und ich glaube, mit Atalan, Laumann und Halle kann das was werden.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, dass wir innerhalb von 2 Tagen die zweite Folge Badkurvenversteher machen. Aber ganz klar ist doch, der hallische FC hat seinen Trainer Thorsten Ziegner freigestellt und hat mit Ismail Atalan auch direkt am nächsten Tag den Nachfolger präsentiert. So, und ich möchte natürlich ganz schnell wissen, wer ist dieser neue Trainer? Ich glaube, ihr wollt das auch wissen und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, den schon ein bisschen kennt, der ihn über die Jahre in Lotte und auch in Bochum begleitet hat. Beim Reviersport, das ist ein Sportmagazin aus dem Westen Deutschlands und die haben als erstes über den Wechsel von Atalan nach Halle berichtet. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, am Telefon einen echten Ismail Atalan-Experten begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Christian Wozniak.
Ja, hallo Olli, liebe Grüße aus Essen nach Halle.
Ja, vielen Dank. Wie lange hast du denn den Ismail Atalan schon begleitet, so als Journalist?
Ja, im fünften Jahr ist er. Eigentlich im fünften Jahr begleite ich ihn jetzt. Am 1. Januar 2015 kam er zu den Sportfreunden Lotte, seine erste große Trainerstation in der Regionalliga. Und seitdem begleiten wir oder ich ihn.
Am 1. Januar hat er da angefangen?
Genau.
Ja, okay. Wo war er denn vorher?
Vorher war er bei einem kleinen westfälischen Oberligisten namens SC Roland Beckum und da hat er 2 Jahre gearbeitet, hat sich dann quasi für die Sportfreunde empfohlen. Vor der Station in Beckum hat er einen Landesligisten noch trainiert namens Davensberg, einen Kreisligisten Giesenbeck, die zweite Mannschaft. Letztendlich kann man sagen, dass Ismail Atalan, der jetzt am 1. April 40 Jahre alt wird, ja, sich innerhalb von 10 Jahren aus der Kreisliga A in die dritte Liga hochgearbeitet hat. Zwischenzeitlich war er auch beim VfL Bochum in der zweiten Liga. Also seine Karriere ist schon beeindruckend.
Ja, auf Bochum kommen wir später noch zu sprechen, aber dieser Weg aus der Kreisliga in den Profifußball, war der so vorgesehen? Hat er den geplant? Er war ja auch nie als Spielerprofi, sondern hat ganz normal als Bürokaufmann gearbeitet, hat, keine Ahnung, irgendwo unterklassig Fußball gespielt. Wie kommt so einer jetzt dazu, Profitrainer zu werden?
Genau, er hat unterklassig Fußball gespielt in der Kreisliga, ich glaube auch in der Bezirksliga. Jeder von uns vielleicht einmal gegen den Ball treten konnte, hat mal von einer Profikarriere geträumt, so auch Ismail Atalan. Easy, so nennt ihn eigentlich jeder. Das wird man sicherlich auch in Halle schnell hören.
Ja, hat man tatsächlich direkt auf der Pressekonferenz, ja, hat ihn der Sportchef, der ihn ja jetzt auch noch gar nicht so lange kennt, mit Easy angeredet.
Ja, ja, wahrscheinlich Ismail steht da wahrscheinlich nur im Perso, aber
ja,
sonst ist er sehr easy. Er hat aber schnell gemerkt, das wird nichts. Dann war er, glaube ich, verletzt. Einige Knieverletzungen hat er gehabt und musste schnell seine aktive Kreisliga-Karriere an den Nagel hängen. Und so ist er dann in den Trainerbereich reingerutscht. Man sagte mir aber immer, dass als ich 2015 noch recherchiert habe, als er bei den Sportfreunden Lotte angeheuert hat, wer ist Ismail Atalan? Da habe ich mir die Frage auch gestellt, die sich jetzt die HFC-Fans stellen. Da sagte man mir, dass er eigentlich schon immer wie ein Trainer gedacht hat. Schon damals in der Kreisliga als aktiver Spieler. Er hat immer gezeigt, wohin die Spieler laufen sollen, was sie machen sollen. Also er hatte immer diese Trainerdenke. So hat er sich seinen Traum erfüllt. Natürlich, wenn man in der Kreisliga anfängt und sagt, ich werde in ein paar Jahren in der zweiten oder dritten Liga trainieren, dann zeigt man den wahrscheinlich einen Vogel. Aber er hat es geschafft. Das sind dann solche Beispiele, die einfach beweisen, dass jeder Träume haben sollte, dass es wirklich geht. Nicht jeder kann sie realisieren, aber einige schon.
Hat er das tatsächlich, war das sein Plan, Profitrainer zu werden? Oder hat er gesagt, ich werde erstmal Trainer und guck mal, dass ich 1-2 Ligen höher vielleicht komme?
Es war sein Plan, man muss es sagen. Natürlich haben ihn alle für verrückt gehalten, wenn du das in der Kreisliga sagst. Aber es war sein Plan, es war sein Traum. Seine Ausbildung zum Versicherungs- und Bürokaufmann, hat er mir mal gesagt, hat er einfach so gemacht, um was zu haben. Er hat ja auch eine Frau, 3 Kinder, trägt große Verantwortung für seine Familie. Natürlich muss man dann was haben, auch wenn es dann nicht klappt, sich den Traum zu realisieren. Aber er hat immer, ja, er ist positiv verrückt, Tag und Nacht dafür gelebt und er hat mir erzählt, in der Kreisliga hat er für die Spielvorbereitung schlaflose Nächte gehabt und hat da schon, ja, an der Taktiktafel gearbeitet, wie man den und den Gegner denn ausspielen könnte, überraschen könnte. Also der ist schon ein Verrückter.
Das klingt sehr verblüffend, gerade wenn man jetzt auch, wie ich, ab und zu im Kreisliga-Fußball unterwegs ist, ne, und dann auch weiß, wie da die Ansprachen der Trainer teilweise funktionieren, also die ja doch sehr phrasenlastig sind und sehr einfach sind.
Geht raus, Arsch aufreißen und Gas geben, ne?
Genau so, und lange Bälle. Und wenn sich da einer auf dem Niveau und bei der Bezahlung, also müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden, auch in der Kreisliga gibt es manchmal schon Geld, aber jetzt auch nicht viel. Wenn man sich da die Nächte um die Ohren schlägt, finde ich das ziemlich beeindruckend. Was ist er, wenn wir nicht über Fußball reden, für ein Typ, der Easy?
Ein ganz entspannter. Das ist wirklich einer, wie du und ich, würde ich sagen, obwohl wir uns jetzt nicht gut kennen, aber uns jetzt sehr locker unterhalten können. Das kann man mit Easy auf jeden Fall auch bei einer Tasse Kaffee. Also da ist eigentlich schnell, ja, er blüht auf, gibt dem Menschen schnell Vertrauen, unterhält sich gerne. Ich sage, er ist ein Menschenfreund. Er ist keiner, der sehr distanziert ist. Natürlich merkt er dann nach einer Zeit, vielleicht sollte man zu dem einen oder anderen distanzierter sein, aber von Grund auf ist er ein ganz entspannter Typ.
Okay. Ja, dann lass uns wieder über den Trainer Ismail Atalan sprechen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, er hat sich eben von der Kreisliga da hochgearbeitet, dann auch mit sehr viel Ehrgeiz. Was zeichnet ihn als Trainer aus?
Er ist fußballbesessen. Das muss man sagen, wie ich gerade gesagt habe, verrückt besessen. Ich glaube, das beschreibt ihn sehr gut. Ich hole ein bisschen heraus. Nach seiner Entlassung beim VfL Bochum, da ging ja einiges schief, darauf kommen wir noch zu sprechen, hat er wirklich eine Pause benötigt für sich selbst, um einfach nochmal diese Selbstreflexion zu vollziehen. Und ein paar Monate später war er dann bei Pep Guardiola bei Manchester City. Worauf ich hinaus will, Pep Guardiola ist ein großes Vorbild. Ich glaube, Pep Guardiola kennen wir alle, die sich mit Fußball beschäftigen und wissen auch, dass das ein Verrückter ist, ein Besessener, auch ein Taktikfuchs, der vielleicht jetzt nicht der Taktiker ist aller italienischer Trainer, auch wenn er in Spanier ist. Wenn man sagt Taktikfuchs, denkt man ja an Catenaccio oder so.
Die Schweden sind auch keine Holländer, ne?
Also. Genau. So. aber natürlich, er will den Ballbesitzfußball. Und das will auch Easy Atalan, also wie Guardiola. Er will Ballbesitzfußball, er will attraktiv spielen, er will viele Chancen kreieren, eigentlich immer nach vorne spielen. Ja, das ist ihm wichtig.
Okay, das ist sehr interessant, weil Thorsten Ziegner, der bisherige Trainer, ja, eher auf Umschaltspiel gesetzt hat oder gesagt hat, wirklich hochpressen, möglichst früh den Ball gewinnen und dann wilde Fahrt ab zum Torabschluss möglichst schnell kommen, wo der Ballbesitz jetzt gar nicht so per se vorgesehen war, wo wir letzte Saison schon, die ja sehr erfolgreich war, mit Platz 4 drüber gesprochen haben, wo er dann gesagt hat, naja, da müssen wir hinkommen, dass wir vielleicht auch noch mehr Ballbesitzphasen haben, damit wir uns einfach zwischendurch auch mal erholen können und damit wir dann auch daraus noch mehr, also dass wir einfach für den Gegner noch schwerer außenrechenbar sind. Aber wenn jetzt Atalan eher so ein Ballbesitzfreund ist, klingt mir das schon nach einer Abkehr oder einer deutlichen Änderung, auf die sich die HFC-Fans einstellen müssen, oder?
Ja, ich glaube nicht, Olli, dass er jetzt, wie viel haben wir, 12, 13 Spieltage vor Schluss der dritten Liga,
ja,
er da jetzt alles umwerfen wird und umkrempeln wird. Er sagte auch immer, der hat mir immer gesagt, Christian, klar, ich favorisiere so einen Spielstil wie Guardiola, aber am Ende entscheidet die Mannschaft, die ich zur Verfügung habe, den Spielstil. Mhm. Ich kann viele Wünsche haben, aber ich als guter Trainer muss auch arbeiten können mit der Mannschaft, die ich aktuell habe. Und wenn der Ziegner zum Beispiel, ja, er dieses Spiel favorisiert hat, ich finde es sehr schwierig jetzt in dieser ganz, ganz extremen, wichtigen Phase für den HFC. Der Verein befindet sich im Abstiegskampf, hat 3 Punkte Vorsprung. Jetzt nochmal alles um 180 Grad zu drehen. Ich glaube, dass vielleicht in den ersten, zuerst vielleicht wird doch dieser Ziegner-Fußball weiter favorisiert, aber mit einem Atalan, mit der Atalan-Würze, sage ich mal.
Okay.
Also sich ganz die Mannschaft jetzt vom Umschaltspiel auf diesen hohen Pressing-Fußball, Angriffsfußball umzustellen. Ich glaube, das ist schwierig in ein paar Tagen oder Wochen. Dafür braucht man schon eine gute Vorbereitung, perfekt natürlich im Sommer.
Okay, also er ist dann schon auch flexibel sagst du, dass er da auf verschiedene Gegebenheiten natürlich reagieren kann und dass er auch verschiedene Varianten parat hat, wie seine Mannschaft während eines Spiels auftreten soll oder auf verschiedene Situationen reagieren kann, ja?
Definitiv. Und da kommen wir wieder zum VfL Bochum, zu diesem Thema zu sprechen. Da hat er viel aus Bochum mitgenommen und kennengelernt. Da hat er einfach seinen Spielstil durchgezogen, seinen Lieblingsspielstil, seinen favorisierten. Ja, und damit ist er nachher auf die Nase auch gefallen, muss man sagen.
Ja.
Weil er die Mannschaft nicht dazu hatte.
Mhm.
Er hat die Mannschaft damals von Gert van Verbeek im Sommer am 11. Juli übernommen. Und er konnte gar nicht so seine Spieler für sein System holen und musste mit der Verbeek-Mannschaft arbeiten. Und das ging in die Hose.
Hat er schon mal auf irgendeiner Ebene eine Mannschaft gehabt, wo er tatsächlich seinen bevorzugten Stil spielen konnte? Natürlich immer angepasst an die jeweilige Liga?
Ja, natürlich. Das waren die Sportfreunde Lotte. Da hat er, eigentlich muss man schon sagen, Roland Beckum in den 2 Jahren. Da hat er einen aus einem Abstiegskandidaten, aus einem Oberliga-Abstiegskandidaten auch ein sehr gutes Team geformt. Und so hat er sich quasi für den Job bei den Sportfreunden Lotte qualifiziert. Und da hat er eine Top-Regionalliga-Mannschaft entwickelt, die dann auch aufgestiegen ist, in der Aufstiegssaison 83 Punkte geholt hat, 15 Punkte vor der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach am Ende lag und dann auch in den Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim die Oberhand hatte. Das waren die Sportfreunde Lotte von Ismail Atalan, die dann auch ins DFB-Pokal-Viertelfinale, das muss man sich mal vorstellen, ins Viertelfinale eingezogen sind und nur knapp an Borussia Dortmund gescheitert sind. Ein tolles Spiel abgeliefert haben. Und da sagte zum Beispiel, da war noch zu dieser Zeit war bei der ARD Mehmet Scholl Experte und ich kann mich genau an seine Worte erinnern, das ist der Trainer der Zukunft. An ihm werden noch viele Vereine in Deutschland Spaß haben, da ist er sich sicher.
Mhm.
Ja, dann kam die Chance, VfL Bochum. Danach musste er länger warten, jetzt hat er noch eine Chance beim Hallischen FC erhalten.
Okay.
Die er auch nutzen muss und das weiß er auch.
Ja, also ist auch für Ismail Atalans Zukunft der HFC entscheidend. Aber würdest du mit dieser Aussage mitgehen? Er ist der Trainer der Zukunft oder einer, der wirklich auch vielleicht noch über die dritte Liga hinaus Akzente setzen wird in den nächsten Jahren?
Definitiv, da lege ich mich mal fest. Ich bin auch ein positiver Mensch. Als Journalist muss man natürlich, darf man nicht parteiisch sein, aber ich gebe schon zu, dass ich seinen Weg länger begleite, wie du schon eingangs sagtest. Und ich hege da Sympathien zu Isi Atalan und aber nicht nur aufgrund der Sympathien, sondern auch aufgrund seiner Qualitäten bin ich davon überzeugt, dass die dritte Liga noch nicht das Ende seiner Möglichkeiten als Trainer ist. Es wird sich jetzt aber entscheiden, wie er in Halle arbeitet. Er muss jetzt auch abliefern. Er hat in Lotte abgeliefert, da hatte er eine Wohlfühloase dann. Deshalb ist er auch nach Bochum, nach Lotte zurückgekehrt, weil er weiß, was Lotte an ihm hat, was er an Lotte hat. Da durfte er quasi tun und machen, was er wollte, weil er da so einen Heldenstatus hat oder sich erarbeitet hat. Und jetzt ist er beim HFC, neue Umgebung, neue Stadt, ganz neue Menschen. Ja, jetzt muss er wieder zeigen, was er drauf hat.
Nun erzählst du mir von einem Trainer, der eher offensiv denkt, zumindest ist das so mein Gefühl, offensiv spielen lässt. Nun hat der HFC in den letzten Wochen vor allem defensive richtig krasse Probleme gehabt, richtig viele Gegentore bekommen, allein 18 in den letzten 4 Ligaspielen. Ja, hat er auch schon mal irgendwo Beton anrühren lassen? Kannst du dich da irgendwo an eine Phase erinnern und war das auch erfolgreich?
Er ist eigentlich nicht dieser Trainer, der Beton anrührt, aber wenn es sein muss, dann macht er das. Als er die Sportfreunde Lotte in den letzten Wochen der letzten Saison der dritten Liga übernommen hat, da haben die auch um den Abstieg gekämpft. Natürlich, da hat er nicht seinen offensiven Spielstil beibehalten, da musste er auch erstmal schauen, dass man vielleicht was absichert, dass die Null stehen bleibt. Leider hat das nicht so geklappt, aber im Nachhinein muss man auch sagen, dass er eine Mannschaft übernommen hat. Er hat die zu spät übernommen. Letztendlich sagte er mir mal, diese Mannschaft hatte durchaus das Zeug, in der dritten Liga zu bleiben, aber in 6-8 Wochen ist es sehr schwierig, was zu erreichen. Weil beim Hallischen FC findet er eine komplett andere Mannschaft vor. Da ist eine Mannschaft da, die eigentlich vom Aufstiegskandidaten jetzt zum Abstiegskandidaten geworden ist. Am Anfang der Saison, ich glaube bis Oktober, November, hat man von der zweiten Liga in Halle geträumt.
Definitiv, ja.
Und jetzt hat man 3 Punkte Abstand nach unten. Also deshalb kann man das auch nicht vergleichen, als Atalan zum Beispiel die Sport von der Lotte in der dritten Liga übernommen hat, ein paar Wochen vor Schluss. Und jetzt, ich bin wirklich gespannt. Also da Aber jetzt spielt zum Beispiel, der Einstand ist ja bei Groß Asbach, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er erstmal Beton anrührt, sondern ich glaube, da ist der HFC auch zum Siegen verdammt schon beim Einstand.
Ja.
Muss man so sagen. Wenn nicht gegen Groß Asbach, wo dann? Wann soll der Knoten platzen nach der Niederlagenserie? Und ich glaube, dass man da jetzt in den Tagen mit den Spielern viel, viel sprechen wird, viele Einzelgespräche versuchen wird, an die Spieler heranzukommen und sie dann loslassen wird und loslassen im Sinne, dass sie sich schon offensiver spielen werden. Zumindest in dem Spiel, wie ich gesagt habe. Ich weiß nicht, ob er jetzt die 13 Spiele seinen Stil durchziehen kann, das bezweifle ich, aber gegen Groß Asbach gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Wenn ich jetzt nochmal auf die letzte Saison gucke, du hast das angesprochen, dann hat er die Mannschaft irgendwie im April oder wann übernommen oder Ende März?
Ja, im April war das.
Ja, so, aber dann gab es auch nur, wenn ich das jetzt überblicke, einen Sieg oder gar keinen Sieg?
Ein Sieg, glaube ich, wenn ich es auch in Erinnerung habe. Ja, man war enttäuscht, Olli und Lotte, man war enttäuscht.
Der, ja, stimmt, gegen den VfR Aalen und die sind natürlich abgeschlagen, genau. Letzter geworden, ja.
Dieser Mussensieg, gegen Aalen musste man gewinnen.
Ja.
Und sonst hat es eben nicht geklappt. Da war man wirklich auch enttäuscht im Umfeld, ein sehr, sehr kleines Umfeld, nicht zu vergleichen mit dem HFC, der, glaube ich, knapp 8000 Zuschauer im Schnitt bei den Heimspielen begrüßt. In Lotte sind das 600, 700, da, das ist ein Dorf, da hast du deine Ruhe. Aber der Macher Manfred Wilke, der da seit 35 Jahren das Sagen hat, war auch enttäuscht, muss man sagen. Er hat gedacht, er holt den Halsbringer, er holt Ismail Atalan zurück nach Lotte und wir haben, dann ist der Klassenerhalt eigentlich safe, trotz Punkterückstand. Easy macht das schon,
ja.
Aber das war nicht der Fall.
War dann doch nicht so ganz so easy.
Ja, war nicht so easy für easy.
Das bringt mich jetzt aber zu der Frage. Wir haben jetzt zweimal die Situation gehabt in Bochum, wo er kurzfristig eine Mannschaft übernommen hat und in Lotte, wo er sie kurzfristig übernommen hat, wo er jeweils dann keinen Erfolg hatte. Also das ist natürlich in der jetzigen Situation beim HFC, gehen da so ein bisschen die Alarmglocken an vielleicht und man denkt, ist das dann wirklich der Richtige? Ist er das dann trotzdem aus deiner Sicht?
Da bin ich voll bei dir. Genau das ist der Punkt. Ich halte Ismail Atalan für einen hervorragenden Trainer mit einer großen Zukunft, aber, es gibt immer das Aber, eigentlich sage ich, dass ein Ismail Atalan eine Mannschaft im Sommer übernehmen muss. Er muss einen kleinen Umbruch vollziehen, er muss sich seine 5, 6, 7 Spieler holen. Dann kann man Ismail Atalay wirklich beurteilen.
Okay.
Das hatte man in Bochum zum Beispiel nicht. Er braucht eben seine Mannschaft, weil er ist ein im positiven Sinne ein kleiner fußballverrückter Philosoph, der sein Ding im Kopf hat. Aber dafür braucht er auch die Spieler. Auch wenn er sagt, die Spieler entscheiden, welches System wir spielen. Das ist schön gesagt. Trotzdem denkt er anders.
Okay.
Er hat ja eine Idee vom Fußball. Er will sein Ding durchziehen. Und da sehe ich eine kleine Gefahr, dass er eben nicht die Mannschaft hat, die er vielleicht zusammengestellt hätte,
ja,
für seine Idee des Fußballspiels. Aber er hat lange auf eine gute Chance gewartet, nach der verpatzten Chance in Bochum. Und jetzt hat er den HFC als den richtigen Ort, den richtigen Verein empfunden. Ich weiß, in der Vergangenheit, der war mit vielen Vereinen Gesprächen. Nach seiner Bochum-Zeit haben sich ja auch viele gefragt, warum nur 3 Monate, kann doch nicht sein. Danach kamen Angebote, da gab es einige Zweitligisten, Drittligisten, zuletzt Karl-Zeiss Jena, das weiß ich auch aus einer sicheren Quelle, dass das der Wunschkandidat war. Aber das war ihm auch zu heikel. Er dachte, warum soll ich nach Jena gehen? Da ist die Gefahr, eigentlich muss ich da schon für die Regionalliga planen.
Ja.
Und er will ja höher hinaus. Aber auch er weiß, da wiederhole ich mich, dass der nächste Schuss sitzen muss.
Okay.
Wenn er in Halle enttäuscht, dann ist vielleicht auch ein Easy Atalan auch erstmal irgendwo unten auf der Liste.
Verstehe. Er nimmt seinen Co-Trainer Josef Laumann mit. Warum nimmt er ihn mit und wie ist das Verhältnis zwischen den beiden?
Genau, da kommen wir wieder auf seine Anfangszeit, nicht in der Kreisliga, aber 2012, als er beim Oberligisten SC Roland Beckum anheuerte. Da war Josef Laumann, da haben die sich eigentlich erst kennengelernt und kennen ja mittlerweile jetzt 8 Jahre. Da war er sein Stürmer. Und hat, habe ich mir hier annotiert, in 64 Spielen 33 Tore gemacht. Und sein verlängerter Arm auf dem Feld. Und ja, Laumann war auch schon in den höheren Jahren, am Ende seiner Karriere. Und dann hat er ihn mit nach Lotte genommen als Co-Trainer. Und ja, und immer wieder als Vertrauten weiter mitgenommen zu den weiteren Vereinen. Ob es Bochum war oder jetzt Halle. Und das ist mittlerweile nicht nur sein Co-Trainer-Assistent, eine Vertrauensperson, sondern ein Freund. Er ist ein Kumpel, Easy spricht, glaube ich, mit Joe Laumann mehr als mit seiner Frau, weil beide fußballverrückt sind und den ganzen Tag sich über Fußball unterhalten. Und es gibt auch solche Momente, sagt er mir immer mal, manchmal fällt ihm einfach was ein, dann ruft er den Joe an oder umgekehrt und reden dann über eine taktische Maßnahme. Und also die ergänzen sich sehr gut.
Okay. Ja, nun hat er Ismail Atalan Lotte zum zweiten Mal so ein bisschen Hals über Kopf verlassen. Nimmt man ihm das übel?
Nein. Es war ganz klar, dass Ismail Atalan den Sportfreunden Lotte sehr dankbar ist und die Sportfreunde Lotte auch Ismail Atalan dankbar sind für die Möglichkeit, in der dritten Liga zu spielen, für den DFB-Pokal-Viertelfinaleinzug. Sie haben ihn auch, klar, schweren Herzens nach Bochum gehen lassen, aber sie wussten auch, wir wollen dem Jungen, unserem Jungen letztendlich, nicht die Chance verbauen.
Okay. Also das heißt auch die Fans oder die Mannschaft sind jetzt da jetzt nicht irgendwie beleidigt oder sowas? Oder?
Nee? Natürlich ist man als Spieler, denke ich mal, wenn ein Trainer Ende Februar, 3 Monate vor Saisonende die Mannschaft verlässt, ein bisschen traurig, aber man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen. Für die Sportfreunde Lotte geht es um nichts mehr in dieser Saison. Wir sind nur im Mittelmaß in der Regionalliga. Nach unten geht nichts, nach oben geht nichts.
Und war das der Anspruch vor der Saison?
Man hat gesagt, das ist ein Konsolidierungsjahr, wie man so schön sagt. Nach dem Abstieg muss man sich erstmal wieder zurechtfinden, nach 2 Jahren in der dritten Liga. Man kannte die Regionalliga West, dass da sehr ambitionierte Vereine sind, wie die Traditionsverein Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiß Essen, die alle ein bisschen mehr Kohle haben. Und da hat man von Anfang an gesagt, dass am Ende so ein Platz 6, 7, 8, 9, einstelliger Tabellenplatz, sehr gut wäre. Auch wenn ich behaupte, dass man aus dieser Mannschaft sicherlich viel mehr hätte machen können, weil da die ersten 11, 12, 13 Spieler sind sehr gut und auch schon verfügen über viel Drittliga-Format, aber da haben dann andere Dinge, widrige Umstände, nenne ich mal so, eine Rolle gespielt, dass die Sportfreunde Lotte und Ismail Atalan nicht erfolgreicher arbeiten konnten.
Okay. Das ist sowieso ein bisschen seltsam in dieser Regionalliga, ne? Der Erste mit großem Abstand, Rödinghausen, die haben jetzt gesagt, sie werden nicht aufsteigen, weil sie da nicht die...
Die Struktur. Wahnsinn, diese Regionalliga.
Ja. So, und dann, wie ist da eigentlich die Regelung? Wer steigt dann, rückt dann der Zweite automatisch nach?
Der Zweitplatzierte, genau. Der darf dann in der Relegation gegen den Nordostmeister spielen.
Ach, habt ihr diese Saison gar keinen Aufstiegsplatz?
Ab der nächsten Saison steigt der Regionalliga West- und Südwestmeister immer auf.
Ja.
Das ist der Beschluss des DFBs, aber dieses Jahr spielt man gegen den Nordostmeister.
Also okay.
Aktuell Alt-Glienicke oder
Cottbus
oder Lok Leipzig.
Ja, genau. Also bei Alt-Glienicke kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die hochgehen. Ähnliches Problem wie in Rödinghausen. Einfach so ein kleiner Verein, der irgendwie hochgekommen ist, wobei die Voraussetzungen anders sind. Rödinghausen ja auch von einem Kreisligisten sich Schritt für Schritt hochgearbeitet, während bei Alt-Glienicke einfach irgendwann so ein paar Ex-Profis, allen voran Thorsten Matuschka, gesagt haben, wir wollen einfach noch ein bisschen kicken. Und das dann relativ erfolgreich gemacht haben, so dass der Verein dann irgendwo in die Regionalliga kam und dann plötzlich gemerkt hat, na gut, hier fühlen wir uns eigentlich auch ganz wohl, hier wollen wir auch bleiben. Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, da hat Alt-Glienicke in der 6. Liga oder sowas gespielt. Aber bei beiden sehe ich jetzt irgendwie nicht die Voraussetzungen, in die 3. Liga aufzusteigen. So, und dann hast du natürlich bei uns, hast du es gesagt, Lok Leipzig oder Energie Cottbus, die hochkommen könnten. Wer wäre das dann bei euch? Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen?
Genau. Und der kleine SC Verl.
Das ist auch haben die Struktur und den Willen, in die 3. Liga zu kommen?
Ja, die halbe Struktur haben die. Den SC Verl kennt man sicherlich jetzt aktuell in dieser Saison in Fußball Deutschland aufgrund des DFB-Pokals. Da haben ja für Furore gesorgt, Augsburg, Kiel ausgeschaltet, jetzt an Union Berlin gescheitert. Ja, die haben ein Schmuckkästchen für 5.000 Leute, mehr aber nicht. Für die 3. Liga sind ja 10.000 Einplätze Voraussetzung.
Ja.
Die haben aber das nötige Kleingeld. Woran es scheitern könnte, ist das Stadion. Und der Plan heißt jetzt, bis zum 2. März, da läuft die Frist des DFBs ab bezüglich der Drittliga-Lizenz. Da muss man die Unterlagen in Frankfurt abgeben. Das werden sie tun. Und in den Unterlagen ist dann eben notiert, dass sie Paderborn und Bielefeld als Ausweichorte angeben.
Also,
da gibt es schon wohl vielversprechende Gespräche mit diesen Inhabern der Stadien, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die Verler das irgendwie hinbekommen würden. Sie liegen aktuell 6 Punkte vor Rot-Weiß-Essen.
Ah ja. Naja, das ist schon auch sehr seltsam, ne? Wenn man dann so sieht, Uerdingen hat ja das Problem auch, dass ihr Stadion nicht drittligatauglich ist. Die haben dann letzte Saison in Duisburg gespielt, dies Jahr in Düsseldorf, wo jeweils der
Haupt... Nächstes Jahr werden sie wieder irgendwo anders spielen, ist ja auch schon beschlossen.
Genau, wo jeweils der Hauptmieter nicht so richtig damit auch zufrieden war. So, dann wollen sie wieder woanders spielen, jetzt kommt Ferl, dann spielst du vielleicht in Paderborn oder Bielefeld. Also ist nichts gegen die Vereine, aber ist aus meiner Sicht für die dritte Liga auch nicht so attraktiv, dann ständig in irgendwelchen Ausweichstadien zu spielen.
Aber du siehst ja, Olli, auch daran, dass die dritte Liga, ab der dritten Liga fängt der Fußball an, sage ich mal.
Ja.
Und der DFB hat ja nicht umsonst solche Regeln geschaffen, dass man zum Beispiel ein 10.000er-Stadion benötigt. Der DFB will ja auch seine Vereine oben haben.
Ja.
Lieber Lok Leipzig und Cottbus als Alt-Glienicke, lieber Rot-Weiß Essen oder Rot-Weiß Oberhausen als Ferl oder Rödinghausen.
Hm.
Oder die Sportfreunde Lotte sogar.
Ja. So weit sogar. Nur dass da halt diese kleinen Vereine permanent erfolgreicher arbeiten als diese Traditions.
Ja. Die Zuschauer, die Stadien gewinnen nicht, ne? Sondern.
Ja.
Aber da kommen wir also wieder zurück auf Easy Atalan. Er will ja auch dann ab der dritten Liga aufwärts arbeiten. Er hat eigentlich auch keine Lust mehr auf die kleinen Vereine. Obwohl er von unten kommt.
Ja.
Aber er hat Lunte gerochen und will in den großen Fußball.
Okay, dann lass uns noch ein bisschen über seine Zeit in Bochum sprechen. Du hast das jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Er ist da relativ Hals über Kopf hingekommen, hat da eine Mannschaft übernommen und war dann bloß 3 Monate da. Du hast schon gesagt, ihm fehlten da so ein bisschen die Spieler, um da seine Spielidee umzusetzen. Ich kann den Ansatz schon verstehen, dass er sagt, na, wenn ich schon mal zweite Liga bin und so gute Spieler habe wie noch nie, dann möchte ich auch das spielen lassen, was mir in den Sinn kommt. Woran ist es denn dann gescheitert? Haben die Spieler wirklich diese Spielidee nicht aufgenommen? Hat er irgendwie dann doch, ist ihm Bochum zu groß gewesen? Was war das Problem?
Du sprichst es an. Vielleicht Bochum auch ein bisschen zu groß. Im Nachgang, letztendlich haben da 2-3 Faktoren gespielt. 3 Monate, wenn man nach 3 Monaten scheitert und als Wunschtrainer des Sportchefs kommt, ja, dann kann ja es ja nicht nur an den Spielern gelegen haben, sondern auch andere Dinge. Christian Hochstetter hat ihn geholt. Das war vielleicht lieber auf den ersten Blick, aber auf dem zweiten sofort die Scheidung nach dem Motto, weil das ist nämlich auch so eine Personalie, an der auch Atalan gescheitert ist. Christian Hochstetter, zu diesem Zeit mittlerweile auch nicht mehr in Bochum und arbeitslos, hat keinen neuen Sportchefposten gefunden, hat Atalan geholt, wollte ihn unbedingt haben, hat sich schon vor Wochen, Monaten vor der offiziellen Verpflichtung mit Atalan intensiv beschäftigt, ausgetauscht, alles schien gut zu sein, sie schienen auf einer Wellenlänge zu sein. Aber dann haben die sich kennengelernt im täglichen Umgang und fast schon hassen gelernt, würde ich sagen. Hass ist immer so ein großes Wort, aber auf jeden Fall hatten sie eine Abneigung gegeneinander, gegen sich und da hat es überhaupt nicht funktioniert. Und wenn es zwischen dem Sportdirektor und Trainer nicht funktioniert, das merkt auch die Mannschaft und dann stimmt irgendwas nicht. Nach dem Abgang von Atalan hat dann Hochstetter auch gesagt, dass es wohl ein Fehler war, ihn zu holen, vielleicht zu früh auch für Atalan und da hat es einfach hinten und vorne nicht gestimmt. Bochum hat er als die große Chance gesehen. Der VfL Bochum ist immer noch ein großer Name im deutschen Fußball. Eine Top-Stadt, Top-Stadion, Top-Zuschauer, guter Zweitligist. In der Nähe seiner Heimatstadt, wo er ein Häuschen stehen hat, in Senden, wo er auch 3 Kinder und eine Frau hat, hat eigentlich alles gepasst. Er hatte diesen Profitraum zum Fassen, aber hat es nicht genutzt, weil eben er hat nicht alles so vorgefunden, wie er sich das erträumt vorgestellt hat. Danach hat er auch einen guten Spruch gesagt. Vor der Bochum-Unterschrift hat er gesagt, er ist sicher, dass ein Verein zum Trainer passen muss. Aber jetzt sagt er, ein Trainer muss auch zum Verein passen. Nicht jeder Trainer passt zu jedem Verein.
Okay, das ist eine sehr interessante Aussage. Und nun sagst du ja, er hat sein Haus in Senden, seine Frau wohnt da sicherlich mit den Kindern? Das ist wahrscheinlich nicht so weit weg von Lotte, ne?
Nee, das ist, lass mich jetzt lügen, ich habe jetzt gar nicht geschaut, aber ich denke mal 30, 40 Kilometer.
Ja, okay.
Aber jetzt wird er jetzt auch neue Situation für ihn, er ist ein Familienmensch.
Wenn du jetzt aber sagst, das ist ein Familienmensch, so eine Situation hat er in dem Sinne auch noch nicht gehabt. Bochum war nicht so weit weg von Senden. Wird das ein Problem für ihn? Oder ist das?
Ich glaube nicht,
ja?
Er ist Profi.
Okay.
Er wird 40 im April, da haben wir, glaube ich, kein Heimweh mehr wie in der dritten, vierten Klasse bei einer Klassenfahrt, übertrieben gesagt. auch wenn man sich natürlich aus so einer Familie kann man dann auch nochmal ein paar Prozente herauskitzeln und stärker sein. Natürlich ist das perfekte Umfeld, wenn man alle nah bei sich hat und dann nah zum Büro, nah auf den Trainingsplatz, nach Hause kommt, mit der Frau sprechen kann, dann ist natürlich alles perfekt. Aber auch Isi Atalan weiß, dass das im Profi, spätestens seit Bochum, dass nicht alles perfekt sein kann. Man kann vielleicht seine Wohnung, sein Haus in der Nähe des Vereins haben, seine Familie, aber dann passt es vielleicht im Verein nicht. Es ist einfach schwer, einfach alles perfekt zu haben. Das war es in Lotte. Da war aber jetzt, ja, die Begleitumstände waren nicht perfekt, die Liga war nicht perfekt und deshalb denke ich, dass er damit zurechtkommen wird, dass er erstmal auf sich alleine gestellt ist. Nicht ganz auf sich alleine, er hat ja mit Joe Laumann seinen perfekten Partner und Freund, weiß ich.
Okay. Und ja, sind die beiden die richtigen, um jetzt den HFC aus der Krise zu führen und erstmal in der dritten Liga zu halten?
Davon bin ich überzeugt. Wie ich schon öfter jetzt in diesem Gespräch betont habe, hatte Atalan, und da nehme ich auch Laumann mit ein, weil die immer zusammen die Jobs angenommen haben, hatten Atalan und Laumann in der Vergangenheit wirklich gute Angebote. Ich kenne einige Vereine, die sind, ohne dem HFC zu nahe zu treten, vielleicht bessere Adressen und spielen aktuell auch in der zweiten Liga. Und ich weiß sicher, dass...
Kannst du da ein Beispiel nennen vielleicht?
Ja, zum Beispiel Greuther Fürth.
Mhm, okay.
Das war vor rund einem Jahr, war Greuther Fürth ganz stark an Ismail Atalan interessiert, aber er hatte kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß auch, der war beim SV Sandhausen, bei Hannover 96 auf der Liste. Vielleicht nicht als Wunschtrainer, aber im engeren Kandidatenkreis. Ich glaube, der HFC hatte jetzt auch Kandidatenkreis von 5 Personen.
Ja.
Und so war Atalan zum Beispiel auch in Hannover und Sandhausen mal ein Thema und auch in Fürth. Aber nach Bochum hatte er auch Angst. Angst ist das falsche Wort im Fußball. Er war nicht überzeugt von den Gesprächen, von den Vereinen und hat auf die richtige Chance gewartet. Und ich bin deshalb davon überzeugt, dass die beiden, ich sage wieder die beiden, die richtigen Leute für den hallischen FC sind, weil sie auf die nächste Chance nach Bochum gewartet haben, Geduld bewiesen haben. Das ist jetzt knapp, ja, rund 2 Jahre nach Bochum. Am 11. Juli 2017 war Bochum. Jetzt haben wir Februar 2020, also noch länger als 2 Jahre, so lange gewartet haben, bis das nächste richtige Angebot kommt. Und ich glaube, mit Atalan, Laumann und Halle kann das was werden.
Okay. Das klingt sehr vielversprechend zum Abschluss, auch wenn wir natürlich jetzt zwischendurch das ein oder andere besprochen haben, was vielleicht noch die ein oder andere Sorgenfalte bereitet. Aber das ist ja ganz normal, auch dass, wenn ein neuer Trainer kommt, dass man eben erstmal schauen muss, ob es dann tatsächlich passt. Man kann sich vorher viele Gedanken machen. Der Trainer, er kann auf seine Chance warten. Er kann sagen, das ist jetzt die Chance, auf die ich gewartet habe. Der Verein kann sagen, das ist der Trainer, mit dem wir schon vor 2 Jahren gesprochen haben. Man war zwischendurch in Kontakt und so weiter. Und das kann alles passen. Und das hoffen wir natürlich für den HFC, aber es kann auch schief gehen. Das ist eben der Fußball, ne?
Genau. Was hast du denn für ein Gefühl von Ismail Atalan für die ersten Stunden oder auf der Pressekonferenz?
Aha, da muss ich gestehen, habe ich noch kein großes. Also so bei der PK hat er erstmal Sachen gesagt, finde ich, die man sagen muss. Hier so Pressekonferenz als neuer Cheftrainer, Lehrbuch Kapitel 1, so die Sachen. Er hat eben seinen Vorgänger gelobt. Was ich ganz interessant fand, war dieser Aspekt, dass er gesagt hat, dass er auf Halle tatsächlich aufmerksam geworden ist, weil die attraktiv gespielt haben. So, ja, das glaube ich schon.
Seine Idee.
Ja, so, dass das tatsächlich dem HFC insgesamt viel mehr Aufmerksamkeit verschafft hat. Aber ansonsten war aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Überraschendes dabei, sondern eben erstmal Sachen, die eben so gesagt werden auf so einer Pressekonferenz. So, und dann hat er dann auch in einem der Gespräche danach nochmal gesagt, okay, er muss jetzt erstmal in die Köpfe der Spieler kommen und er muss oder er will in ihre Herzen kommen. Das fand ich eine sehr schöne Aussage, denn nur so funktioniert es ja, wenn man dann eine Mannschaft und die eben auch sehr nah mit ihrem alten Trainer war oder sehr verbunden mit diesem vorherigen Trainer, die musst du erstmal erreichen, wenn du auch Erfolge haben willst und wenn du eben diese ganzen Fehlentwicklungen, die es in den letzten Wochen gab, abstellen willst. Die Aussage fand ich sehr schön, aber insgesamt habe ich jetzt noch kein fundiertes Bild. Also da hast du mir jetzt schon sehr geholfen, da deutlich mehr Eindrücke zu bekommen.
Was noch vielleicht interessant ist als letzten Aspekt, Olli, fällt mir gerade ein, als du sagtest, dass die Mannschaft auch mit Ziegner sehr verbunden war. Atalan ist für die Spieler ein Kumpeltyp, zumindest in Lotte, immer gewesen. Mhm. Die haben ihn auch alle geduzt, Easy, ist bei allen der Easy, er ist jung, modern, kann auch über andere Dinge als den Fußball mit den Jungs sprechen, mit den 20, 25-Jährigen hat er kein Problem mit, er ist immer auf der Höhe. In Bochum hat er einen Fehler begangen. Da nämlich war vor ihm, der Vorgänger war Gert-Jan Verbeek, ein sehr autoritärer, älterer Herr. Atalan ist nach Bochum gekommen und hat war der Kumpeltyp. Vielleicht noch extremer, als er ist. So kam mir das zumindest vor. Und das haben dann manche abgezockten Profis auch ausgenutzt. Mhm. Wenn es dann nicht lief. Und vielleicht wurde ihm das auch ein bisschen zum Verhängnis. Jetzt bin ich mal gespannt, weil er immer betont, er betonte das jetzt so oft nach der Bochum-Zeit, dass er aus dieser gelernt hat. Und jetzt in Halle, das ist ja auch, was dann entscheidend ist bei einem Trainer. Heute sind ja fast alle Trainer, Fußballlehrer, gute Trainer, aber diese Menschlichkeit, dieses Zwischending zwischen autoritärem Stil und kumpelhaftem Stil, das ist es ja am Ende, dass die Jungs für dich durchs Feuer gehen oder nicht. Und dann, so entscheidet sich dann der Erfolg vom Misserfolg, sage ich.
Mhm. Und das war unter Thorsten Ziegner lange so. Und so habe ich insgesamt ein Bild, dass der HFC auf der Trainerposition doch einigermaßen auf Kontinuität setzt. Er setzt auf einen jungen Trainer. Thorsten Ziegner ist 1-2 Jahre älter. Das war nicht viel, beziehungsweise als er als Trainer herkam, war er, glaube ich, genauso alt wie Ismail Atalan jetzt. Beide stehen für einen offensiven Spielstil. Beide sind sehr kommunikative Typen, die schon auch sehr kumpelhaft mit ihrer Mannschaft umgehen. Insofern sehe ich da eine gewisse Kontinuität. Und bin deshalb noch mehr gespannt, ob das jetzt tatsächlich auch funktioniert. Weil wenn sie es schaffen, dass sie diese Krise meistern, dann kann der HFC auch wieder irgendwo, vielleicht nicht mehr in dieser Saison, aber dann spätestens in der nächsten Saison auch den Blick nach oben richten und tatsächlich mit dieser Kontinuität, auch wenn es ein anderer Trainer ist, diese Entwicklung, die sie in den letzten 2 Jahren genommen haben, fortsetzen. Und darauf hoffe ich natürlich irgendwo und darauf hoffen mit Sicherheit auch die Fans.
Und ich hoffe das auch für den HFC und Ismail Atalan, dass er so startet in Halle, wie es Ziegner getan hat. Dann, glaube ich, sind erstmal alle zufrieden.
Aha, Ziegner ist mit 2 Niederlagen gestartet.
Okay, das war jetzt falsch gesagt, überhaupt.
Ja, ich weiß, was du meinst, eben relativ schnell.
Nicht die ersten Spiele, sondern
relativ schnell Erfolge einfahren und eine gewisse Euphorie entfachen. Ja, also da würde ich mitgehen.
Gleich eine Frage aus Interesse. Was passiert denn, wenn der Hallische FC absteigen würde? Wäre das ein herber Nackenschlag für den Verein?
Ja, absolut. Also, ich meine, du hast ein Stadion, was schon auf die dritte Liga ausgerichtet ist. Das Stadion wäre jetzt nicht das ganz große Problem, weil das der Stadt gehört und der Verein eine vergleichsweise günstige Miete zahlt, die man dann in der Regionalliga sicherlich noch günstiger gestalten könnte. Aber ich gehe davon aus, dass kein Spieler einen Vertrag für die vierte Liga hat, der Sportdirektor hat einen Vertrag für die dritte Liga und höher, der Trainer hat einen Vertrag jetzt unterschrieben, der nur für die dritte Liga gilt. Insofern würde es dann relativ schwierig werden. Also das wäre der komplette Neuanfang für den Verein und sollte nach Möglichkeit nicht passieren.
Okay. Ja, super.
Ja. Gut, damit sind wir am Ende angekommen. Oder hast du noch irgendwas, was wir über Ismail Atalan unbedingt wissen müssten?
Nee, das war es eigentlich.
Alles klar. Ja, dann für euch wie immer noch den Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Spotify, bei Apple iTunes, im Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdrsachsenanhalt.de oder über unsere App. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, beziehungsweise in Vorbereitung auf dieses Gespräch, habt ihr auch einige Fragen gestellt. Vielen Dank dafür, könnt ihr das gerne tun in unserer Facebook-Gruppe, die heißt Bartkurvenversteher, genau wie dieser Podcast. Und damit sind wir für heute am Ende angekommen und ich sage ganz vielen Dank für deine Ausführungen, Christian Wozniak.
Dankeschön, Olli, für das nette Gespräch und alles Gute dem Hallischen FC.
Danke dir und dann bis bald. Ciao.
Ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.